auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 13. Folge auch eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, nehmen heute wie angekündigt das zweite große Fantasy-Event des Herbstes, Amazons Herr der Ringe, die Ringe der Macht, unter die Lupe. Und wir vergleichen die aktuell teuerste Serie der Welt auch ein bisschen mit House of the Dragon, über das wir beim letzten Mal gesprochen haben. Danach geht es um eines der am meisten gefeierten amerikanischen Comedy-Formate der letzten Jahre, das dreifach Emmy-prämierte Hacks, eine Serie mit einem sehr besonderen Humor, die bei RTL Plus läuft. Sehr passend finde ich es, dass wir diesen Humor mit einer deutschen ARD-Mediathekenserie vergleichen können, die ebenfalls sehr besonderen Humor verspricht, aber eben besonderen deutschen Humor. Um Höllgrund geht es, eine Serie, die das deutsche Landarzt und das Krimi-Genre gleichzeitig aufs Korn nimmt. Lieber Jan, keine Angst, es kommt heute keine Nostalgiefrage. Ich steige nämlich gleich mal mit unserem ersten Thema ein. Du warst ja im Gegensatz zu mir bei der streng geheimen Die Ringe der Macht Preview in Berlin, also für Journalisten, hast die ersten beiden Teile da gesehen, was ich dann später sozusagen auf dem heimischen Heimkino ganz normal mit anderen Leuten gesehen habe. Was hattest du für einen Eindruck, wie die Kollegen das da gefunden haben? Weil ich will darauf hinaus, dass es ja so eine große Diskrepanz gibt zwischen der Kritikerbewertung bei der Serie, die ziemlich gut ist, also auch bei Rotten Tomatoes, also amerikanischer Meta-Börse für Kritiken 87% positiv, was ja ein sehr, sehr guter Wert ist für so eine Blockbuster-Serie. Und ja, ganz niedrige Werte gibt es irgendwie bei so User-Bewertungsforen. Also da sind die so bei 5, 6 und so. Und das wird ja, eines der Themen rund um diese Serie ist ja tatsächlich, warum da so eine Diskrepanz herrscht.
Zwischen Kritik und Publikum sozusagen.
Publikumswertung.
Weiß ich nicht genau. Ich glaube, das hat unter anderem damit zu tun, da kann ich mir jetzt auch nochmal so ein bisschen Brainstorm-Gedanken machen, dass die Leute, die solche Formate mögen, ja oftmals nicht einfach nur Publikum sind, sondern richtig heißblütige Fans. Also es sind Leute, die gehen darin auf, die haben alles gesehen davon, alles gelesen davon, haben womöglich den Schrank voller so Plastikfiguren und so weiter. Also jetzt natürlich nicht alle, aber viele. Und ich glaube, dass die ohnehin unglaublich schwer zu befriedigen sind, wenn man sich nicht absolut werkgetreu verhält. Und das ist natürlich, wenn jetzt so ein Prequel wie dieses hier stattfindet, dann liegt die Messlatte erstmal auf dem, was es vorher gab. Und wenn sowieso eigentlich erstmal das Buch das Allerwichtigste ist, und dann ist der Film, war ja auch schon kritikwürdig, und dann kommt jetzt auch das Prequel vom kritikwürdigen Film, und das sind so diese wutbürgerliche Kaskade, die sich da manchmal so ein bisschen aufstapelt. Deswegen könnte ich mir das damit vorstellen. Ich habe aber tatsächlich, wenn du jetzt die Frage so ein bisschen auch an mich und mein Kollegium richtest, so, ich hatte hinterher kurz ein bisschen Kontakt mit den Leuten, die das geguckt haben, also auch von Kritikseite. Und die waren alle ganz angetan von den ersten beiden Folgen. Aber das ist ja, wie gesagt, dann wieder die Verarbeitungsebene.
Ja. Ich habe manchmal, beschleicht mich der Verdacht, ob das vielleicht auch so ein bisschen gewollt ist, diese, weil es war ja überall in der Presse, Amazon hat die Möglichkeit, die Serie zu bewerten, abgestellt auf der Seite.
Ne? Also, echt?
Ja, die haben das, ich weiß nicht, mittlerweile ist es vielleicht on, aber sie haben erst mal 3 Tage oder sowas das abgestellt. Und ich glaube, es gibt, glaube ich, auch, du kannst es erst dann bewerten, wenn du es wirklich geguckt hast. Das ist wohl bei anderen Sachen auch irgendwie, da kannst du mal kurz reinschalten und dann bewerten. Das geht hier irgendwie auch nicht. Aber diese ganzen Themen, Shitstorm im Netz und große Diskrepanz und wie heißt das, Review Bombing nennt man es, glaube ich, ne, wenn ganz viele Leute ganz viele negative Reviews schreiben. Es ist natürlich auch ein Medienthema und ein Pressethema, und wenn man nur das Thema hätte, ja, wie ist denn die Serie so und wie gut ist sie erzählt, wie gut sieht sie aus, dann wäre wahrscheinlich weniger los im Internet und im Blätterwald vielleicht weniger, als wenn es noch so Metathemen gibt, wie teuer ist die Serie und eben auch, wie groß ist diese Diskrepanz zwischen der allgemeinen oder der Kritikerbewertung und den Reviews, also beziehungsweise den Sternen, die da verteilt werden. Ne?
Kann ich jetzt tatsächlich, kann ich gar nicht so richtig was zu sagen, aber ich glaube, die Fakten sprechen ja am Ende für sich, weil ich habe das noch nicht so richtig ausformuliert, aber so wie ich es verstanden habe, ist das der mit Abstand erfolgreichste Neustart von Amazon bislang.
25 Millionen Zuschauer weltweit allein im ersten Abend,
wenn man das so rechnet. Und dann ergibt ihnen der Erfolg recht. Und das ist ja, die begleiten das Ganze ja auch mit einer unfassbaren Kampagne, also die natürlich auch gerechtfertigt wird durch die Gesamtsumme von 1 Milliarde 250 Millionen, ich kann die Zahl gar nicht aussprechen, Dollar für die Rechte und die Verfilmung, glaube ich, von bislang 5 geplanten Staffeln. Das ist einfach so, das ist ein Riesenbrett und das wird jetzt damit so ein bisschen gerechtfertigt und das ist, also diese kapitalistische Fallhöhe wird natürlich auch noch ein bisschen mitdiskutiert, dass die Leute das ins Verhältnis setzen zu diesem immensen Aufwand und dann vielleicht auch einfach von dieser Diskrepanz nicht überzeugt waren, wenn sie sagen, wenn das Ding über 1 Milliarde kostet, also jetzt natürlich nicht die erste Folge oder Staffel, dann muss das auch mal richtig fett sein und dann darf es überhaupt gar keine Makel haben. Die Leute sind ja immer auf der Suche nach Makellosigkeit, zumindest bei anderen. Und das ist so, ich glaube, das ist so ein bisschen der Spannungsbogen, in dem sich das abspielt. Aber ich weiß nicht, wir haben ja letztes Mal auch schon, wir haben eigentlich schon erklärt, worum es geht, oder? Oder
ich hab's ja also erklärt. Es gibt 1000 Podcasts und Texte da draußen, die ganz genau Tolkien kennermäßig auseinanderklamüsern, wie das einzuordnen ist in den ganzen Kosmos, wo sie sich am Werk orientieren und wo nicht, was frei erfunden ist, wo Unterschiede sind. Aber vielleicht sollten wir sind keine Tolkien-Experten, oder? Hast du die ganzen Bücher gelesen?
0,0, nee. Ich habe angefangen es zu lesen. Ich habe versucht, es meinem Sohn vorzulesen, als der, glaube ich, so 10 war oder sowas. Oder wir haben angefangen es zu lesen. Und das hat nicht funktioniert. Ich finde auch nicht, dass gute Literatur ist. Also das so, so das, was ich davon gelesen habe, das ist so seitenlange Aufzählung viel von irgendwelchen dynastischen Zusammenhängen und irgendwelchen geschichtlichen Abfolgen und so weiter. Ich finde, das ist sehr zäh zu lesen und das ist erstaunlich, dass es so ein Sog entwickelt hat, dass es wirklich Weltliteratur geworden ist und das ja auch irgendwie, ist es nicht sogar in der Debatte, ob es dafür einen Literaturnobelpreis geben könnte?
Oh, das wäre aber sehr später Nobelpreis.
So was, also das Tolkien, passiert ja. Ja.
Herr der Ringe ist ja schon fast eher so ein späteres Werk von Tolkien, das ist, glaube ich, Mitte der 50er, sind diese Bände, ich glaube, der Hobbit ist, glaube ich, aus den 30ern.
Ja.
Jetzt kriegen wir wahrscheinlich auch Review-Bashing, wenn das alles nicht stimmt. Aber es ist Mitte der 50er, zumindest sind die Herr-der-Ringe-Bände in England oder auf Englisch erschienen und lustigerweise erst in den späten 60ern, ich glaube 1969 auf Deutsch, also passte vielleicht dann auch ganz gut in die Flower-Power-Zeit.
Absolut.
Die Wasserfälle und Elben, die wir jetzt sehen, erklärt. Aber machen wir mal diese ganze Metakritik trotzdem zu und erzähl doch noch mal ganz kurz, worum geht's in der Serie Herr der Ringe, Ringe der Macht und ja, wie verhält sich das zu dem anderen Kram, den man vielleicht schon von den Jackson-Filmen von vor 20 Jahren kennt?
Ja, also wir hatten es ja, glaube ich, weil ich das als Screenshot letztes Mal schon ein bisschen vorgezogen hatte, erwähnt, dass man kann es auch echt kurz sagen, also Patrick McKay und J.D. Payne, zwei Showrunner, haben jetzt sozusagen das Erbe von Peter Jackson angetreten und ein Prequel für besagte 1,25 Milliarden Euro gedreht, das so ungefähr so ein paar tausend Jahre vor diesen Ereignissen, also vor Hobbits und Herr der Ringe, spielt. Der Ring ist noch nicht geschmiedet, Sauron gab es vorher schon, da gab es krasse Kriege mit dem und die Orks haben Riesenarmeen aufgestellt, die allerdings geschlagen wurden in blutigen Schlachten und jetzt angeblich verschwunden sind, entweder vernichtet oder nicht mehr auffindbar. Und das glauben alle und befinden sich in so einer Kuschelidylle namens Mittelerde, in der alle Leute zwar so ein bisschen voneinander getrennt leben, diese verschiedenen Stämme, aber trotzdem in einigermaßen harmonischer Friedfertigkeit. Nur eine, nämlich die Elbin Galadriel, gespielt von einer Waliserin mit dem irgendwie auch hobbitartigen Namen Morfydd Clark. Die ist skeptisch.
Ja.
Kennst du die? Also Morfydd,
ich kannte den Namen nicht, aber ich finde, hätte man später sagen können, ich finde, sie ist eine Sensation.
Sie ist eine Sensation.
Ich finde die großartig. Also man kann fast sagen, es ist die Hauptfigur der Serie. Die Galadriel, die Figur, die wurde ja in den Filmen von Cate Blanchett gespielt. Mhm. Geht auch nur deswegen, weil sie Elbin ist und deswegen unsterblich. Also auch noch die 2.000-3.000 Jahre später, wo die Filme spielen, irgendwie auch immer noch am Leben ist. Hier sieht man sie in einer etwas jüngeren Version. Sie ist auch optisch so ein bisschen, kommt so ein bisschen hin. Ich kannte die Schauspielerin nicht. Ist, glaube ich, 30 oder so.
Weiß ich. Ende aber 20. Trotzdem eine alterslose Ausstrahlung hat sie.
Ja, ist so eine super, super Protagonistin. Tolle Schauspielerin und
emblematische Frauenfigur auf jeden Fall, also die wirklich Maßstäbe setzt, weil sie wirklich alles in sich trägt, ohne dass sie mit allem überfordert wird. Also es ist nicht so diese Multitasking-Familien- und Kriegsmanagerin.
Wobei sie in den Büchern ja tatsächlich verheiratet ist und auch ein Kind hat. Das wird hier, glaube ich, komplett ausgespeist. Aber gut, jetzt fangen wir schon an mit dem Büchervergleich, das wollten wir
nicht. Ich möchte auch die Bücher wirklich nicht, ich werde sie niemals lesen und das ist auch gut, dass sie jetzt irgendwie so visuell sozusagen ersetzt worden sind oder mindestens flankiert. Also auf jeden Fall diese Elbin Galadriel mit stark walisischem Akzent. Das ist halt die einzige, die so ein bisschen daran zweifelt, dass es die Orks nicht mehr gibt und wird vom König der Elben auch auf so eine Expedition geschickt rund um Mittelerde, um irgendwelche Spuren zu finden. Und ihre Mitstreiter, die, glaube ich, alles Typen sind, die sind aber irgendwann nicht mehr so richtig auf ihrer Seite, weil sie der Meinung sind, sie jagt halt Gespenster. Es gibt aber schon so erste kleine Anzeichen und dann kommt sie zurück und es zeigt sich, Sauron lebt. Also so früher oder später zeigt es sich massiv, es gibt erste Anzeichen, gibt auch schon so einen ersten, der so ein bisschen davon befallen ist. Das ist der Sohn einer weiteren Hauptfigur, der offenbar schon so von diesem Virus Saurons, den ja bei dem anderen, der Smeesmoosma, wie heißt das?
Ich weiß nicht, auf wen du hinaus willst.
Ach so, Gollum.
Ach, das so, Gollum.
Gollum ja, das und ist ja, und viel ja auch später. Ein bisschen ein Hobbit ist ja auch einer von den Hobbits, wird ja auch so von diesem Ring so infiltriert und sowas. Und da ist jetzt so die erste Figur, die wohl schon so offenbar so ein bisschen unter der Fuchtel von Sauron steht. Und so lernen wir so eine Gruppe von Leuten verschiedener Stämme, sind ja alles so komische Rassen, darf man da ja, glaube ich, sogar noch sagen, die sich so auf Mittelerde verteilen. Das sind Zwerge und Haarfüßer und Menschen und Elben und was weiß ich noch alles. Und von denen erweckt es den Anschein, als wenn sich da wieder so etwas wie eine Gruppe Gefährten zusammensetzen könnte, die dann auf der Suche und Jagd nach Sauron gehen und das mit sehr viel Bombast in großen Schlachten, aber auch in sehr feinen so Landschaftsskizzen dann versuchen durchzusetzen, dass das nicht mehr schafft.
Wobei die großen Schlachten sind eigentlich diskutieren immer noch auf der Basis der ersten beiden Folgen, also eine Folge dauert jetzt ungefähr eine Stunde. Ist letzten Freitag, was war das, der 2.9. glaube ich, bei Amazon gestartet und es gibt jeden Freitag eine weitere Folge, 8 Folgen insgesamt und in den ersten beiden Folgen gibt es eigentlich keine großen Schlachten, da gibt es zwar Kämpfe.
Ganz am Anfang,
aber das ist dann der Rückblick auf das erste Zeitalter, ne, von Tolkien und wo ja Sauron eben schon mal und Mordo schon mal geschlagen wurde und jetzt sind wir ja im zweiten Zeitalter, was so erstmal als Epoche des Friedens losgeht. Ja, es gibt trotzdem große Bilder in diesen beiden Folgen, auch wenn die großen Schlachten fehlen, oder?
Fette Bilder. Ich muss, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt Korinthen kacke, aber diese erste Schlacht, die sie zeigen, die ist schon maßgeblich, weil da der Bruder von Galadriel.
Genau.
Galadriel. Der kommt da ums Leben und hat ihr vorher ganz viele Weisheiten eingeimpft, wie man sich durchs Leben schlägt und vor allen Dingen, wie man das Böse besiegt und so weiter. Deswegen hat die hat schon, das ist nicht nur ein Rückblick, sondern die hat eine Bedeutung, dass er da stirbt. Deswegen ist sie halt die auch so einen leichten Racheimpuls in sich. Aber davon ganz abgesehen, das spielt diesmal noch stärker als vorher in dieser Elbenwelt und damit auch in dieser Elbennatur und damit auch wieder in dieser Elbenatmosphäre, die halt sehr, sehr sehr, sehr blumenumrankt ist. Also das, was ich letztes Mal ja schon so als Woodstock, als sehr hippiesk umschrieben habe, dass da halt das ist alles unglaublich gut visualisiert. Es ist aber auch manchmal so ein bisschen überwältigend cheesy. Wie schön und wie es gespickt mit rauschenden Bächlein und pittoresken Wasserfällen und so weiter diese Landschaft ist. Mir geht das manchmal so ein bisschen auf den Keks. Aber es ist vom Look and Feel her ist es dramatisch gut.
Ich fand übrigens im Nachhinein, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, da war ja House of the Dragon, also das Game of Thrones Prequel, unser großes Thema. Und hast du ja gesagt, Game of Thrones bzw. House of the Dragon ist Wacken. Und Herr der Ringe ist Woodstock und eigentlich finde ich, man kann es kaum besser sagen, weil bei Tolkien beziehungsweise bei den Herr der Ringe Sachen muss man ja schon auch so ein bisschen auf diesen Kitsch, auf diese bunten Farben und diese Wasserfälle und diese lieblichen Elbenwelten stehen oder auch die Haarfüßer, die ja sozusagen hier die Hobbits ersetzen, die es damals noch nicht gab, die leben ja auch wieder in so einer Welt, die man auch so ein bisschen als Märchenwelt betrachten kann. Ne? Also die ersten beiden Folgen stellen ja erstmal so die Schauplätze her. Wir sind bei den Zwergen, die unterirdisch leben, die auch so einen gewissen Comic Relief haben, weil sie halt so grimmig, aber auch gleichzeitig so harte Schale, weicher Kern sind. Aber noch klarer in Richtung Komik oder Lieblichkeit oder Unbeschwertheit orientiert sind ja diese Haarfüßer, ne, die so wie das Auenland der Hobbits hier in der Serie präsentieren. Die Haarfüßer sind noch so Nomaden, die ziehen durch die Gegend und sind eher ängstliche Wesen, sind eben auch nicht besonders groß, nicht besonders wehrhaft, sind aber ganz schlau.
Und ja, auch vorsichtig, sind sehr vorsichtig. Also ja. sehr, ich glaube, weiß gar nicht, ob sie so hasenfüßig sind, sondern die wissen einfach um ihre Möglichkeiten. Und das finde ich ein gutes Statement, sowas, dass sie überschätzen sich nicht selbst und verhalten sich entsprechend. Sind aber gleichzeitig auch, finde ich, die sind echt rough. Also so, das ist, die sind eher so ein bisschen Mittelaltermark. Das ist ein bisschen punkig, wie die ja. sind und so ein bisschen, die haben auch alle schlechte Zähne und so. Weiß gar nicht, ob der Vergleich zum Mittelaltermark jetzt so passend ist, aber sie sind alle so ein bisschen verranzt. Und das finde ich ganz charmant. Ich glaube, die Hobbits waren noch ein bisschen cleaner, ne?
Ja, die haben ja auch diese komischen runden Häuser gehabt und sind sesshaft geworden. Ja. Und die anderen sind eben noch fahrendes Volk, ne?
Ja, ich finde die spannend. Ich finde die witzig. Also ich finde auch gerade so diese Gegenüberstellung der verschiedenen Gruppen, die in abgetrennten Gegenden von Mittelerde leben, so. Die werden natürlich am Anfang so separat aufgebaut und dann finden sie erstmals zueinander. Es gibt die erste Begegnung. Es gibt so einen komischen Fremden, der anfangs zumindest nicht genau geklärt ist, aber der offenbar auch der so geheim geheimes Wissen über diese ganze Kiste mit Sauron und sowas hat.
Der Mann, der vom Himmel fiel.
Der Mann, der vom Himmel fiel, der von einer von diesen Haarfüßerinnen gefunden
wird.
Nori, die kümmert sich um den und dann treffen aber auch schon wieder die ersten Menschen ein und irgendwann bilden die wahrscheinlich ein Team, wie ich das schon erwähnt hätte und sowas. Und es ist und bleibt so, dass mich das nicht bis zum Ende fesseln wird. Ich gucke sowas einfach nicht durch. Aber ich kann das aus der beruflichen Distanz heraus, kann ich sagen, dass ich finde, es ist hochwertig produziert. Die Charaktere sind schlüssig und finden auch schlüssig zueinander. Und sie haben, was du ja schon gesagt hast, diese Galadriel, die einfach so viele kluge Charaktere in sich bündelt, ohne davon überfrachtet zu werden. Von der könnten sie vielleicht einfach mal so ein Side-Biopic machen oder sowas, so Galadriel's Life, weiß nicht.
Also ich finde ja, ich habe ja von Herr der Ringe, Ringe der Macht sehr wenig erwartet. Ich bin ja eher so Game of Thrones-Fan, das weißt du ja. Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht und ich werde die Serie auf jeden Fall durchgucken. Also ich freue mich schon eigentlich auf die dritte Folge. Und ich finde, das liegt wirklich auch daran, dass die Protagonisten, also ne, neben der Galadriel ist es Elrond, so eine Art politischer Spin-Doktor bei den Elben, gespielt von Robert Aramayo. Hochkönig Gil-Galad, Benjamin Walker, gut, der nervt ein bisschen, weil er sehr viel salbadert. Dann eben diese junge Haarfüßerin, Nori, Markella Kavanagh. Und diese ganzen, oder genau, dann haben wir noch andere Hauptfiguren, die sind aber alle sehr überzeugend, finde ich.
Irgendwie
und die
schon,
spielen
ja.
wirklich gut. Und was ich auch gut finde, sind, die Dialoge sind drin ziemlich gut geschrieben. Und das ist für mich immer ein ganz entscheidender Faktor, wenn es darum geht, ob ich eine Serie spannend finde, ob ich die weitergucken will. Ich habe zum Beispiel damals bei den Herr der Ringe-Filmen, bei den Jackson-Filmen, die ich mir ganz lange nicht angeguckt habe, weil ich dachte, das ist nichts für mich. Ich habe mir dann irgendwann diese 15 DVD-Box vom Freund geliehen, wo diese ganzen Making-ofs und Extras dabei sind, die mit zu den besten Extras gehören, die ich gesehen habe, weil Patsch jedes der Gewerke da, diese aberwitzigen Gewerke, extrem toll erklärt wird. Aber ich habe damals praktisch, als ich das auf Englisch gesehen habe, mich in die Schönheit der Sprache so ein bisschen verliebt, die wirklich so relativ nah bei Shakespeare ist. Und gerade wenn die Elben miteinander reden, ist das ganz, ganz ausgefeiltes Englisch. Aber auch die anderen Sachen sind ein bisschen einfacher gestrickt, ist aber auch tolles Englisch. Die arbeiten ja auch viel mit Dialekten, ne? Die Zwerge sprechen Schottisch, ich glaube, die Haarfüße, das ist eher so ein irisch angelehnt, habe ich gelesen.
So ein UK-Rassismus, oder? Dass die dann ja, auch so ein bisschen dirty sind.
Wurde auch schon kritisiert, ja. Ne? Dass das alles in so einem englischen Sprachkosmos stattfindet. Ja. Und die Elben, das ist dann praktisch so wie am Hofe bei den Windsors oder so gesprochen wird. Manche Leute sagen, man kann sich auch darüber lustig machen, wenn zum Beispiel die Galadriel und der Elrond da irgendwie so einen 7-minütigen Dialog in diesem verwunschenen Elfenwald da haben. Aber mir hat's gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre da gerne zu und kann diese Ästhetik der Sprache genießen. Und wenn dann noch die Ästhetik der Bilder dazu kommt, ist es für mich ein tolles Paket mit einem guten Schauspieler.
Eine runde Sache. So. Also von daher, so, ich finde, ich glaube, ich habe jetzt in meinem Umfeld und ich glaube auch von den Leuten, die das bei uns, die uns jetzt hören, sind nicht so richtig diese super krassen Herr der Ringe-Nerds dabei, die so die Messlatte so irrsinnig hochlegen. Also von daher glaube ich, so wer so ein leichtes Faible hat für so Fantasy-Stuff, mit ein bisschen niveauvollerer Dialogregie und so weiter, ich glaube, der wird da gut mit bedient.
Ja, also ich kenne auch nicht so viele Fans, deswegen, also ich kann vor allem mich selbst oder uns als Referenz nehmen und da muss ich sagen, es ist sehr, sehr viel besser als gedacht und ich habe es hier nochmal bei IMDb, also das ist auch so eine Bewertungsbörse, hat es wirklich nur 6,7 von 10 Punkten. Bei MoviePilot sogar nur 5,8. Das sind Werte, die ich heute Morgen nochmal nachgeguckt habe. Das sind wirklich schlechte Bewertungen. Und bei den Kritikern Rotten Tomatoes 84% positiv. Und wie schon gesagt, das ist für eine Blockbuster-Serie, die ja für einen Massengeschmack kreiert wurde, ein sehr, sehr hoher Wert. Also bei den Kritikern kommt es schon an.
Das ist keine seltene Diskrepanz, ne? Also so, dass die Kritik
das bei einer Blockbuster-Serie?
Nee, generell. Generell im Fernsehen fällt es auf, dass die Kritik manchmal echt ganz anders tickt. Das ist ja auch die Kritik an der Kritik, also an uns, dass wir uns in unserer eigenen Blase bewegen, müssen wir uns, glaube ich, öfter mal an die eigene Nase fassen. Aber ich habe es alles nicht gecheckt. So wie ich das gucke, mit so einem leichten Abstand, ohne so beeinflusst zu werden vom eigenen Fantum oder sowas, finde ich, kann ich daran echt wenig aussetzen. Und gerade wenn ich diese Peter Jackson Monsterschlachten sehe, dann ist das hier wirklich sehr viel feiner, aber es ist natürlich auch ruhiger. Also man muss ein bisschen mehr Zeit mitbringen, ne? Also vielleicht haben das die Leute nicht. Die müssen einfach schnell zum Schwertkampf kommen.
Man hat ja, also es kann tatsächlich sein, dass viel Kritik aus dieser Ecke kommt von den Buchfans, weil es ist tatsächlich der Jeff Bezos, der hat ja die 250 Millionen Dollar für die Rechte nicht nur selber bezahlt, er hat auch selber um die Rechte verhandelt. Dafür hat er ja jetzt auch mit seinem Intimfeind Elon Musk, der hat sich ja schon öffentlich über Twitter oder so gemeldet. Es ist ja auch wieder so ein Ding, was durch die Presse geht. Elon Musk, Doppelpunkt, Tolkien wird sich im Grabe rumdrehen. Also Elon Musk findet es scheiße, die Serie, und wahrscheinlich aber muss er es scheiße finden, weil der andere Mensch, der um den Titel reichster Mann der Welt konkurriert, halt es ihm, keine Ahnung, weggeschnappt hat oder es eben gemacht hat und er nicht, ne? Aber der Bezos hat ja kein richtig geiles Geschäft gemacht, kann man sagen. 250 Millionen Dollar bezahlt für die Rechte und er hat damit ja nur die Rechte an den Herr der Ringe Bänden, an dem kleinen Hobbit und an den Appendixes erworben, und Hobbit und Herr der Ringe ist ja schon verfilmt von Peter Jackson, und nur die Appendixes, wo da so ein bisschen Vorgeschichte so ein bisschen so tabellenhaft oder in Kurzform aufgeführt ist, das ist im Prinzip der neue Stoff. Und ich habe gelesen, letztendlich hat man sich darauf geeinigt, dass er machen kann, dass sie machen können, was sie wollen. Nur es darf nicht dem Werk Tolkiens widersprechen. Ich glaube, das war so das Urteil.
Okay, und dann machen sie, also ich meine, der hat ja auch Geld wie Heu. Von daher denke ich, dass die machen dann halt auch nochmal den Herr der Ringe neu als Serie. Das war ja bislang nur, das ist ein Dreiteiler, so abgesehen von den Hobbits, so, das wird dann auch alles nochmal neu gemacht und dann nochmal ein bisschen bombastischere Schauspieler in den tragenden Rollen und so weiter. Also da wird das schon zu Geld machen irgendwie, ne?
Ja, geplant sind 5 Staffeln. Ich weiß aber nicht, ob die 5 Staffeln jetzt alles Ringe der Macht ist, alles zweites Zeitalter oder nicht. Gut, das werden wir erfahren. Für mich auf jeden Fall ist es ein wirklicher Tipp. Ich tauche total gerne in diese Welt ein. Ich finde es extrem satt. in allen Gewerken und hätte ich nicht gedacht, dass ich wirklich sagen muss, das ist eine tolle Serie, die mir richtig, richtig gut gefällt.
Okay. Now to something completely different.
Now to something completely different. Genau, das ist nämlich eine Serie, die klein ist im Vergleich zu Herr der Ringe und die vor allem auch ungleich schwerer zu gucken ist. Nämlich Amazon, nicht bei Amazon verfügbar, sondern bei RTL Plus. Okay, kann man natürlich abonnieren. Aber es ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, um Hex zu sehen. Hex ist eine der am meisten gefeierten, lustigen Serien in Amerika der letzten Jahre. Es ist mittlerweile, glaube ich, sogar schon eine zweite Staffel angelaufen und eine dritte bestätigt. Hex hat bei der letzten Emmy-Verleihung 15 Emmy-Nominierungen und 3 Emmy-Trophäen gewonnen. Und diese Serie gibt es jetzt tatsächlich erstmals in Deutschland zu sehen, auf Deutsch auch. Ich habe mir das Original angeguckt, was teilweise gar nicht so leicht war, weil es geht viel um Sprachhumor.
Ach, teilweise richtig schwer, fand ich.
Ja, weil es halt, kommen wir gleich zu, weil es halt darum geht, Witze zu verstehen, die natürlich auch mit Sprache arbeiten. Hex steht ab dem 15.09., das ist nächste Woche Donnerstag, bei RTL Plus zur Verfügung. Alle 10 Folgen, so Sitcom-Länge 25 bis 27 Minuten. Das ist eigentlich ein Produkt von HBO Max. Oder ihr könnt euch, falls ihr kein RTL Plus habt oder das mal ausprobieren wollt, auch die DVD-Box für, Achtung, 38 Euro kaufen. Habe ich nämlich nochmal nachgeschaut als Alternative, wenn man das irgendwie als DVD gerne erwerben möchte. Ja, worum geht's? Es ist eigentlich eine Geschichte von zwei Frauen. Es geht um eine sehr bekannte, berühmte Comedian, gespielt, die heißt Deborah Vance, wird gespielt von der großartigen Jean Smart, auf die kommen wir da gleich nochmal zu sprechen. Und die hat bespielt erfolgreich irgendwelche Slots in einem großen Las Vegas Unterhaltungstempel seit Jahren, macht da endlos viele Shows, jeden Abend steht sie da auf der Bühne, verdient einen Haufen Asche. Damit ist eine Comedy-Legende, und aber beim Treffen mit ihrem Manager kommt raus, es soll irgendwie auch jetzt mal jüngere Künstler da auf die Bühne und vielleicht verkauft sich ihre Komik auch nicht mehr so gut. Auf jeden Fall will man ihr Shows wegnehmen, wogegen sie sich extrem wehrt. Und dann gibt es den Kompromissvorschlag, dass sie mit einer jungen Autorin zusammengebracht werden soll, die sozusagen ihre Gags oder ihren Humor so ein bisschen aufpimpt. Und irgendwie kommt dieser Manager, weil er eben auch diese junge Autorin unter Vertrag hat, auf eine junge Frau, Mitte 20, gespielt von Hannah Einbinder, eine 27-jährige amerikanische Komikerin, die eben diese Rolle der Abgebrannten, die hat nämlich auch Selbstprobleme, nämlich keine Jobs, Komikerin spielt. Und er bringt praktisch diese beiden Frauen zusammen, die überhaupt nicht zusammenkommen wollen. Und die Serie erzählt praktisch die Geschichte dieser beiden Frauen, der alten Comedian oder der alten Comedian-Frau und der jungen Autorin und wie sie miteinander eigentlich nicht leben wollen und dann doch irgendwie leben müssen und dann doch vielleicht auch am Ende doch ein Stück zusammenkommen wollen. Das ist die ziemlich einfache und doch auch irgendwie nicht so einfache Geschichte, weil daraus muss man erstmal eine funktionierende Serie erschaffen.
Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Die sollen die am Ende, weil ich habe jetzt nicht so, habe nicht alle Folgen gesehen, ich habe jetzt 4 Folgen gesehen.
Oder hast du mehr gesehen als ich? Ich wollte gerne noch mehr gucken, aber ich bin bei der dritten stecken geblieben aus Zeitgründen, bin aber total heiß drauf weiterzugucken.
Ja, ist auch, also ich frage mich, sollen die wirklich auf die Bühne gemeinsam zusammen oder soll sie aus dem Off ihre Witze schreiben?
Nein, sie ist, die Junge ist Autorin. Und sie, wie das halt so ist, Comedians liefern auf der Bühne eben nicht nur eigenen Kram ab, sondern auch das, was Autoren für sie geschrieben haben. Und das ist ja sogar eher die Regel.
Okay.
So viele Witze kann sich ja kein Mensch ausdenken, dass du jeden Abend bei einer Late-Night-Show oder sowas auf der Bühne stehst und machst immer nur deine eigenen Witze. Also alle arbeiten ja mit Autorenteam, alle, die in der Komik arbeiten, die im Stand-Up-Bereich arbeiten. Und auch in Deutschland und in Amerika sowieso.
Okay, glaube ich sofort, so viel Witze kann tatsächlich kein Mensch machen. Aber ich finde auch, dass diese Serie hat, nach dem, was ich bislang gesehen habe, hat auch verschiedene Ebenen. Das ist, interessanterweise verschafft sie uns einen guten Einblick in diese Comedy-Branche,
ja,
wie die funktioniert. Wir gucken ein bisschen hinter die Kulissen, ohne jetzt wirklich richtig einzutauchen, aber ohne, dass es so pädagogisch oder didaktisch wird, sondern sie lassen uns so ein bisschen durch Schlüsselloch gucken, wie das funktioniert, zeigen uns, was das für größenwahnsinnige Figuren sind teilweise, die da auf der Bühne stehen und Hunderttausende von Leuten kicken und das, wie sie ja auch schon seit zig Jahren macht, und trotzdem ist jede ihrer Scheiß-Shows ausverkaufter und jedes Mal wird sie gefeiert, immer Standing Ovations, und sie ist erfolgreich. Aber das Management hat das Gefühl, wir müssen uns trotzdem ein bisschen verjüngen. Das sind so die Zeichen der Zeit. Und sagt natürlich auch wieder was dazu aus. So dieses Thema, wie gehen wir mit dem Alter um und welchem Jugendwahn erliegen wir und so weiter. Und da finde ich das auf der zweiten Ebene geil, dass sie da so ein Duell zwischen so einer alten, erfolgreichen Zynikerin und einer jungen, erfolglosen Zynikerin. Die sind beide sehr zynisch. Zynikerin,
ja.
Dass sie das so inszenieren, und dann, aber natürlich ist es ein amerikanisches Feel-Well-Format, das Feel-Good-Format, die nähern sich an. Also am Anfang wird diese, wie heißt sie noch, die Junge?
Ja, ich habe auch, wie die Rolle heißt, weiß ich gerade nicht. Kommen wir später noch.
Ja, okay. Zu. Also die wird von der Alten halt auch massiv ausgebeutet und unterdrückt. Also die nimmt sie überhaupt nicht ernst. Die schickt sie zu Botengängen. Die soll für die irgendwie zigtausend Dollar teuren Pfefferstreuer von einem Antiquitätenhändler besorgen, der dieser alten Komikerin aber nichts mehr verkaufen will, weil die irgendwie geclasht sind irgendwann mal. Sie sammelt halt offenbar sowas wie Salz- und Pfefferstreuer. Und da schickt sie die halt hin, damit sie so halt in deren Namen, ohne sie zu erwähnen, den Pfefferstreuer kauft für $50,000 oder sowas. Das ist alles so, das ist eine unglaubliche Hierarchie, die zwischen den beiden aufgebaut wird. Und die Geschichte ist, glaube ich, dass diese Hierarchie mit jeder Folge ein klein bisschen mehr bröckelt.
Ja.
Und aber mit Sicherheit nicht zusammenfällt, weil das ist die dritte Ebene dieser Geschichte, finde ich, behandelt so ein bisschen die Frage, sind böse Menschen lustiger? So, weil die ist offenbar lustig, aber sie ist echt ein grundböser Mensch. Natürlich darf sie auch ab und zu mal was Nettes haben, aber diese alternde Comedian, die in Saus und Braus lebt, von Hausangestellten umwuselt wird, muss keinen Handgriff selber machen und so weiter. Das ist wirklich echt ein richtiges Arschloch, so durch und durch. Die aber natürlich trotzdem auch nette Seiten zeigt, weil sie plötzlich diese Junge an die Seite gestellt bekommen, die sie so ein bisschen spiegelt. Und das sind mindestens drei Ebenen. Ich weiß nicht, habe ich noch mehr Ebenen vergessen, von der diese Serie handelt?
Also zunächst mal muss man sagen, wenn du sagst, das sind irgendwie Leute, die problematisch sind oder die Arschlöcher sind, die haben beide wirklich negative Seiten. Aber warum ist die Serie so gut? Weil sie eben zwei Figuren hat, zwei weibliche Hauptfiguren, die ganz, ganz viel Tiefe mitbringen. Also das sind eben keine flachen Charaktere, sondern sind Charaktere, die in einer hochgelobten Dramaserie nicht tiefer sein könnten. Und das ist eine der großen, großen Stärken dieser Serie und überhaupt auch etwas, was mich bei, es ist immer so ein bisschen wohlfeil, auf den deutschen Humor irgendwie einzugehen, aber sowas findest du dann halt auch eher dann mal im amerikanischen Format, dass du ein Comedy-Format hast, aber du hast eben Charaktere, die nicht auf so komische 3, 4, 5 komische Charakterzüge reduziert sind, sondern du hast den ganzen Menschen. Du hast zwei komplette Menschen in der kompletten dramaturgischen Persönlichkeitstiefe, und das ist eine der Sachen, die ich an dieser Serie so faszinierend finde. Aber ich wollte mal dich fragen, hätte ich eigentlich schon fast gerne vorher gemacht, sind dir die ersten 2 Minuten aufgefallen, wie die Serie losgeht?
Rekapitulier mal, ich weiß es gerade nicht.
Also du siehst, ich finde, das ist mit das beste Intro von der Serie, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Die erste Szene ist, dass du von hinten backstage, von hinten auf diese Frau, auf diese Komikerin schaust, und du hörst nur ihre Witze, und vorne siehst du so schummrig irgendein Publikum, was lacht irgendwie. Und dann macht sie ihren letzten Witz, die ganze Szene ist nach 10 Sekunden zu Ende. Und dann begleitet sie die Kamera von hinten durch diese ganzen Gänge, wie sie in ihre Garderobe geht. Überall stehen irgendwelche Leute, die wollen irgendwas oder sagen, hey, super gemacht. Und sie gibt irgendwie Kommentare. Du siehst sie, wie sie abgeschminkt wird, wie sie in so einen Luxusschlitten vor diesem Las Vegas Casino einsteigt, zum Flughafen gefahren wird, wie sie in eine Privatmaschine einsteigt, wie sie aus einem anderen Luxusschlitten vor irgendeiner Supervilla wieder aussteigt und dann siehst du sie in der Küche und sie sagt, Dinner's ready. Und dann denkst du, aha, jetzt kommt, hat sie noch Essen gemacht für ihren Mann oder keine Ahnung. Und dann kommen zwei Hunde. Und du siehst praktisch, sie lebt alleine in diesem Luxus. Und in der letzten Szene, bevor dann die Titel kommen oder sowas, siehst du sie, wie sie alleine mit irgendwelchen Wattepads im Bett liegt, nochmal ganz kurz den Fernseher anmacht und dann sich alleine schlafen legt. Also allein in diesen 2 Minuten Intro. Und diese erste Folge ist übrigens sowohl, weil in Amerika gibt es ja immer, oder bei den Emmys gibt es ja immer noch den Emmy für einzelne Folgen. Beste Folge, beste Regie einer Folge, bester Buch. Diese erste Folge von Hacks hat sowohl den Emmy für die beste Comedy-Folge des Jahres gewonnen, als auch für die beste Regie und das beste Drehbuch. Und das finde ich allein, wie dieses Intro in 2 Minuten diese Frau zeichnet, bevor überhaupt du die anderen Figuren kennenlernst, ist absolut genial.
Ist auch so ein One-Cut, glaube ich, ne? Also so die, wie sie durch diese, durch Backstage ihres Comedy-Theaters läuft, das ist ohne Schnitt gemacht. Das ist schon richtig. Also ich erinnere das jetzt, wo du sagst, dass es echt stark war, auf jeden Fall stark war. Es ist aber auch, also wie du meinst, es ist auch in den Dialogen stark. Also wir sind heute, glaube ich, echt mal einer Meinung ganz viel, wenn es zumindest bis zu Höllgrund. Es gibt da so einen Dialog, wo sie, wo die Alte die Junge fragt, bist du eigentlich lesbisch? Mhm. Und sie so, what? Und dann sagt sie so, naja, warum läufst du sonst rum wie Jodie Fosters Automechaniker? Und da antwortet wieder, wie auch immer ich rumlaufe, sie dürfen mich das nicht fragen, das ist verboten als meine Arbeitgeberin. Und sie so, ich bin nicht deine Arbeitgeberin, wir arbeiten nicht zusammen, du bist hier irgendwer, der hier bei mir im Sofa sitzt und versucht mir irgendwelche schlechten Witze anzudrehen. Und das ist so, wie die sich halt die ganze Zeit so bombardieren mit so Teasen, und die eine halt so ein bisschen woke, die andere das Gegenteil davon, die eine jung, die andere das Gegenteil davon, die eine so in der Gegenwart, aber irgendwie auch gar nicht in der Gegenwart, weil sie ja so verkackt in dieser Gegenwart, und die andere in einer Gegenwart, wo sie zwar Erfolg hat, aber eine Privatsphäre so abschmiert und so weiter. Das ist hervorragend gegeneinander geschnitten und gezeichnet, und das für so tatsächlich jeder Dialog, den die haben, ist natürlich wie in den USA immer alles ein bisschen viel zu schlagfertig.
Klar.
Die sind nie um eine Antwort verlegen. Das geht einem sehr, sehr, also gerade, naja, es ist im deutschen Fernsehen genauso. Also es ist einfach, es wird immer so insinuiert, dass die Leute, die in solchen Konstellationen miteinander zu tun haben, nie um eine Antwort verlegen sind.
Sind die Elben aber auch nicht.
Ne? Sind die
also,
Elben auch nicht.
Wenn du den Dialog zwischen Galadriel und Elrond, diesen 7 Minuten Dialog im Märchenwald, denkst du so, wow, da hätte echt Shakespeare Probleme gehabt, sich das als Stand-up Shakespeare so schnell mal zu überlegen zumindest.
Absolut, ne? Aber warum sind Filme von Sofia Coppola oder Noah Baumbach zum Beispiel so toll? Weil sie die Leute einfach reden lassen. Oder Woody Allen. Der lässt die Leute reden, und wenn sie stammeln, dann wird nicht Cut gesagt, sondern dann lässt er sie weiter stammeln, weil Menschen stammeln nun mal. Und das ist halt, das macht auch dieses Ding so ein bisschen manieriert, obwohl natürlich die junge Komikerin, die stammelt schon ganz schön viel, aber die stammelt auf eine versierte Art und Weise, die auch wieder manchmal ein bisschen vom Drehbuch abgelesen wirkt.
Die junge Figur heißt übrigens Ava.
Ava.
Ich weiß gar nicht, ob sie auch einen Nachnamen hat. Gespielt von dieser Hannah Einbender, die man, glaube ich, vorher noch nicht wirklich kannte. Ist, glaube ich, 27 Jahre alt. Ist auch ein weiblicher Comedian. Und ich glaube, sie sind auch so ein bisschen auf die aufmerksam geworden, weil sie solche Sachen in der Vita stehen hat, wie jüngste Comedian, die bei irgendwie einer großen, weiß nicht, ob Saturday Night Live war, Show, Stand-Up-Programm hatte. Also die hat schon als junge Komikerin, diese Hannah Einbinder, die sich übrigens selbst auch als bisexuell geoutet hat, also stimmt mit der Rolle überein, die ist nämlich auch bisexuell, jetzt nur mal als Nebenaspekt. Aber es wird praktisch viel, man bedient sich viel auch an deren wirklichen Leben. Und wer bedient sich da? Das sind die Showrunner. Das ist ein Ehepaar. Ich habe mir es irgendwo aufgeschrieben. Ich kannte sie auch nicht vorher. Müssen wir auch noch nachtragen. Ah, nee, da ist sie. Lucia Agnello und Paul W. Downs. Ist ein Ehepaar, so Mitte, Ende 30. Auch schon viel Comedy gemacht und produziert. Nicht so super bekannte Sachen, auch viel so Webshow-Kram. Aber das jetzt, Hacks, ist praktisch deren großer Durchbruch und Riesenthema in den USA. Wie gesagt,
ist ein Riesenthema.
Dritte Staffel schon verlängert. Und Jean Smart kanntest du, oder?
Vom Namen her auf jeden Fall, ja.
Na, sie hat die...
die Mutter von Kate Winslet in Mare of Easttown zum Beispiel gespielt.
Wir müssen auch einmal ganz kurz hier einschieben, dass Erik, unser großes Namensglossar, bei ihm ist heute, also bei dir ist heute der Drucker abgeschmiert, deswegen konntest du dir das alles leider nicht ausdrucken, was du sonst immer so, was du sonst immer alles weißt. So deine Stichworte und musst zum Rechner ablesen, der irgendwie ständig seinen Bildschirm ausschaltet. Deswegen dauert es heute manchmal ein bisschen länger als üblich, weil ihr seid ja ein hohes Niveau.
Ja, so ein paar Fakten müssen ja trotzdem sein. Ne?
Genau, Ava hätte ich mir auch merken können, aber ich bin nicht gut mit Namen.
Ich finde es ja, ich finde es toll, also Jean Smart ist praktisch so eine, die ist 70 Jahre alt, gilt so als eine der großen Charakterdarstellerinnen in Amerika. Kriegt jetzt eigentlich erst so auf ihre späteren Tage so viel Aufmerksamkeit, wie da hat sie nämlich auch jetzt einen Emmy gewonnen als beste Hauptdarstellerin in einem lustigen Format, wie es so schön heißt. Golden Globe hat sie, glaube ich, auch gewonnen, aber Jean Smart wird total abgefeiert. Die kommt eigentlich vom Theater, hat da auch schon große Erfolge, aber hat natürlich auch im Fernsehen jetzt in den letzten Jahren noch ein paar tolle Rollen gehabt.
Also weißt du, Watchmen, wie alt ist?
Ja, 70 ist sie jetzt. Ne? Okay, genau. 70, ja. Die ist mal durch Frasier, diese legendäre Sitcom, da hat sie auch schon mitgemacht, aber in den letzten Jahren war sie eben in Watchmen, Mare of Easttown, und ich habe den Eindruck, die ist jetzt momentan jetzt so eine Schatten-Meryl Streep, also wenn du so eine ältere, ganz großartige Schauspielerin für irgendeine, keine Ahnung, eine alte Rolle besetzen musst oder eine Mutterrolle oder so, dann nimmst du eben Jean Smart, wenn du sie bekommen kannst. Und sie ist toll, oder? Wie findest du sie?
Ja, ist toll. Also ich bin, wie gesagt, bei Comedy-Formaten. Das Problem ist immer, ich habe es im Original geguckt und habe gerade die Witze echt schlecht verstanden. Also wenn sie miteinander geredet haben, ging es gut eigentlich sogar. Aber das, was wirklich auch maßgeblich ist, diese Humorebene, war schwer zu verstehen. Und dann hast du mir ja nochmal den Tipp gegeben, dass es jetzt mittlerweile in der Synchronisation ist. Und das ist halt menschenverachtende Körperverletzung, wie immer. So, das ist wirklich, nicht zu ertragen, wie beschissen das synchronisiert ist. Also ganz besonders Ava, die ist synchronisiert, als wenn die Synchronisationsdarstellerin sie hasst. So. Und deswegen so ist dieser Tipp mit der DVD vielleicht gar nicht so schlecht, weil da kann man es dann original mit Untertiteln sehen.
Das ist, glaube ich, das Beste. Man bräuchte eigentlich Untertitel, weil gerade es geht, das ist eben so ein Format, wie du schon am Anfang richtig gesagt hast, da geht es auch so ein bisschen um die Analyse oder eine Beschreibung der Comedy-Welt an sich. Auch so ein Format, was es ja irgendwie nur in Amerika gibt. Ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, dass es in Deutschland, ja doch, gibt ein paar kleine Formate. Aber ich finde das halt, aber Comedy-Kultur hat natürlich in den USA einen ganz anderen Stellenwert. Und die Leute beschäftigen sich viel mehr damit, schauen das mehr, kennen mehr. Und deswegen kannst du da eben auch mal ein Format zum Erfolg bringen, was sich eben mit so einer Selbstbespiegelung einer Szene auch auseinandersetzt. Aber klar, man bräuchte da Untertitel, weil es sei denn, man spricht herausragend gut Englisch, weil es geht ganz oft um Sprachwitze. Und da hast du dann, ich habe ein bisschen was verstanden oder einiges verstanden, aber natürlich würdest du gerne jeden Gag verstehen bei einer Serie, die so gut geschrieben ist. Und vielleicht muss man dann doch auf die 36 Euro oder was ich gesagt habe, DVD zurückgreifen.
Weiß ich, macht kein Mensch, glaube ich.
Macht oder? Kein Mensch, nee. Nee, es war auch also, nicht ganz ernst
gemeint. Nee, war nicht ganz ernst gemeint.
Aber RTL Plus haben die nicht Untertitel?
Ich weiß es gar nicht. Also wenn, dann bin ich so doof, hab sie nicht gefunden, sowas. Also dann wäre es meine eigene Schuld. Ich glaube nicht, die haben entweder oder. Und das ist dann, die Englische war jetzt auch ausgeschaltet in dem Screening Room, den ich geguckt hat, da war dann nur noch die Deutsche da. Ist egal, also ich wollte nur sagen, ich kann deswegen nicht so ganz genau sagen, wie qualitativ hochwertig oder nicht so minderwertig ich das finde, weil ich nur so eine Original- und Fälschung-Version bekommen habe und in beide nicht so richtig reingekommen bin. Aber der Eindruck, den das erweckt durch die Charakterzeichnung, durch die Dialogregie, durch diese herausragenden Sortisen, die sie sich die ganze Zeit an den Kopf schmeißen und so weiter, kann ich das schon verstehen, dass es in den USA gefeiert wird, obwohl auch das, es ist nicht richtig mein Fernsehen. Es ist nicht so diese Comedy-Bespiegelung, das ist ein eigenes Genre geworden. Also Comedians, die sich selber spielen und dabei kein Blatt vom Mund nehmen und sich teilweise auch richtig krass selber bashen teilweise. Auch so gerade so mit Body-Shaming-Themen und so. Das ist sehr verbreitet mittlerweile. Davon gibt's jedes Jahr bestimmt 7 Stück, die in Deutschland verfügbar sind. Ich finde die mal mehr, mal weniger witzig, aber es ist nichts, was ich mir auf meine Fankarte schreiben würde.
Ich habe dieses Genre ja entdeckt mal so vor 10 Jahren. Ich bin ja großer Fan von den Judd Apatow-Sachen. Und es gibt einen Film, der gar nicht so, gehört gar nicht. Judd Apatow ist ja eigentlich auch so ein Typ, der sehr, sehr viele Publikumserfolge hatte. Der Funny People von 2009 ist ein Lieblingsfilm von mir. Der gehört, glaube ich, zu den wenigen von Apatow, die nicht so richtig erfolgreich sind. Ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, da spielt Adam Sandler, der ja eigentlich ein großartiger Schauspieler ist. Oh. Ja, doch, dann hast du noch nicht die richtigen Sachen gesehen.
Vielleicht.
Da spielt Adam Sandler eben so einen abgewrackten Comedy-Star. Und da geht es, der sich eben auch so mit jungen Talenten, eines davon wird von Seth Rogen gespielt, zusammensetzt, um sein Leben zu verändern. Und das ist auch ein ganz wunderbarer Film über die Comedy-Kultur und über das Arbeiten im Comedy-Bereich schlechthin. Also wer den mal sehen will, gibt es bestimmt irgendwo zu schauen.
Ja, Funny People
hat das gleiche Thema wie die Serie, Hex, wenn man so will.
Okay, ja, gibt natürlich auch viele Filme über die, können wir jetzt noch ein paar Names droppen, aber ich glaube, wir lassen die Leute einfach mal allein mit dieser Serie und guckt da rein, weil es ist wirklich charmant und vielleicht gibt es ja irgendwo, wir können ja auch mal bei RTL nachfragen, Dann schicken wir das hinterher. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo eine OMO-Funktion oder sowas. Ich finde, das wäre sowieso sinnvoll.
Ich glaube sowieso, dass wir da ein bisschen auf dem falschen Dampfer unterwegs sein könnten. Übrigens, Hex läuft ab nächsten Donnerstag. Das ist 15.09. von heute aus betrachtet. Und die 10 Folgen, 25, 27 Minuten, die sind dann komplett, stehen die bei RTL Plus. Und wir haben ja die Sachen im Screening Room für Journalisten gesehen, also vorab. Und ich möchte es nicht ausschließen, dass wie bei anderen Streaming-Diensten auch dann die Endversion durchaus mit Untertiteln
erscheinen. Ich würde es euch allen so sehr wünschen.
Macht das. Ansonsten ist eine dicke Empfehlung. Also für mich war Hex eine echte Entdeckung. Also wir haben ja nicht so oft Comedy-Formate, die wir hier besprechen, auch nicht so oft amerikanische auf jeden Fall. Mhm. Und das finde ich, macht richtig Spaß und ist wirklich eine große, große Freude, diesen beiden Frauen bei ihren Duellen oder auch bei ihrem Leben zuzugucken.
Auch beim Leben, ja. Und jetzt, wo du sagst, großer Spaß, bin ich richtig gespannt darauf, wie du Höllgrund findest.
Ja, genau. Höllgrund. Also, Höllgrund ist unsere heutige deutsche Serie. Das sind 8 Folgen, ungefähr 30 Minuten. 30 Minuten zeigt auch wieder so in Richtung, könnte es etwas Lustiges sein, weil diese kürzeren Formate, die haben ja oft einen humoristischen Ansatz. Diese 8 Folgen, 30 Minuten, sind in der ARD-Mediathek verfügbar ab 16.09. Das ist wieder so ein Online-First-Ding, weil linear wird das Ding sehr, sehr viel später, am 31.10. und 1.11. zur Primetime, Achtung, im dritten Programm des SWR gezeigt, weil das ist eine SWR-Produktion, spielt im Schwarzwald. Ja, was wird da erzählt in Höllgrund? Das ist eine dunkelhumorige Heimatfilm-Krimi-Arztserie aus dem Schwarzwald, ne? Schwarzwald, deswegen SWR. Und wenn man jetzt vielleicht Probleme hat, sich dieses Genre vorzustellen, es geht um einen jungen, netten, gut aussehenden Landarzt, gespielt von August Wittgenstein, der neu in eine dörfliche Community da im Schwarzwald kommt, weil der alte, sehr beliebte Hausarzt der Gegend oder des Dorfes, gespielt von Heiner Lauterbach, sich zur Ruhe setzen möchte. Und da trifft er auf die örtliche Polizistin, das ist ungefähr 30-jährige Singlefrau namens Tanja, toll gespielt, wie ich finde, von Lou Strenger, eine Schauspielerin, die ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gesehen habe, die ich sehr, sehr beachtlich finde. Und dann geht es um einen Verdacht, der aufkommt, weil der alte Hausarzt Heiner Lauterbach hängt von so einem Balken in seinem Haus, obwohl der eigentlich in den Szenen davor, wo man ihn kurz gesehen hat, noch sehr glücklich und lebenszufrieden wirkte. Übrigens gut befreundet eben mit dieser Polizistin. Ich glaube, sie sind auch so eine Art Nachbarn. Und sie glaubt nicht an einen Selbstmord und fängt an zu ermitteln. Und es kommt dieser Verdacht auf, dass dieser neue, smarte Hausarzt, Dorfarzt, irgendwas mit diesem Todesfall und weiteren Todesfällen, die danach passieren, im Ort zu tun haben könnte. Das ist eigentlich die Prämisse.
Das berühmte dunkle Geheimnis, das jede deutsche Serie umweht.
Genau, und jetzt habe ich den Eindruck, du wolltest gerne was zu Höllgrund sagen, bevor ich was sage.
Nee, nein, das ist ja gut, dass du es kurz mal eingeführt hast. Ich bin total zwiespältig damit, weil es ist schwarzhumorig. Es versucht den Krimiplot, natürlich ein Krimiplot, so ein bisschen zu unterwandern mit so einer leichten Komik, die aber auch nicht so herausgestellt wird. Also es ist keine Glubschaugenkomik, wie sie ja in deutschen Grotesken gerne mal stattfindet. Es ist eine, die tatsächlich über die Dialoge kommt, über die Situationen, auch über die Kulturclashes zwischen den einzelnen Charakteren und Mentalitäten und so weiter. Und Heiner Lauterbach erscheint zum Beispiel danach immer wieder so als Landarztgeist auf dem Beifahrersitz von dieser Dorfpolizistin Tanja und greift sozusagen in die Ermittlungen ein und animiert sie und sagt zwar nicht, was passiert ist, so, weil er weiß es auch nicht, er weiß nur, dass er halt von irgendeinem maskierten Menschen wahrscheinlich umgebracht wurde, es schält sich alles so heraus. Aber er nimmt halt immer so ein bisschen Einfluss auf sie. So ein bisschen wie bei 6 Feet Under, der tote Vater, der plötzlich, anfangs immer daneben sitzt und denen halt noch so ein paar Lebenstipps mit auf den Weg gibt. Und das ist schon, also Heiner Lauterbach ist, wenn er lustig sein will, ist er schon nicht schlecht manchmal. Also er ist sowieso nicht der schlechteste Schauspieler, manchmal wird er einfach so overacting, überbesetzt. Aber wenn er dramatisch werden soll, dann leidet er eher darunter. Dieses Komische kann er ganz gut. Und ich finde tatsächlich, dass die Charaktere sehr originell sind, ohne manieriert zu wirken. Also es ist so eine Dorfgemeinschaft voll skurriler Figuren, die alle so einen leichten Knall haben oder alle so einen leichten, so leicht traumatisiert sind. Die haben alle irgendwas, was denen auf der Seele und auf dem Alltag lastet, aber das wird nicht so überfrachtet. Deswegen ist das so, für dieses Genre, das in Deutschland sehr, sehr heikel ist, machen die das tatsächlich ganz gut, finde ich. Und diese Lou Stranger,
ja.
Lou Stranger ja auch so ein bisschen, ne? Die ist wirklich richtig toll, finde ich.
Super ist die, ne?
Die weicht stark ab von klassischen Schönheitsmodel und Magazincover. Die ist
trotzdem attraktiv.
Die ist trotzdem, ja, also auf ihre Art ist sie attraktiv sowas, aber sie ist halt nicht einfach, sie ist nicht dafür da, sie wird nicht vorne hingestellt, um gut auszusehen.
Ja.
Und das ist immer schon was wert, so darf zum Beispiel immer flache Schuhe tragen, muss keine hohen Hacken tragen, was im deutschen Film normalerweise immer Zwang ist. Und das ist so, sie macht das ganz toll. So, sie ist so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Pflichterfüllung und emotionaler Involvierung und fängt auch was mit diesem Arzt an und so. Und das ist alles so, sie spielt diese Multilayer-Persönlichkeit, spielt sie ganz, ganz toll.
Ja, sie ist auch, wie wir es eben schon bei Hex positiv festgestellt haben, ein richtiger Mensch, ein richtiger Charakter mit allen Facetten. Mhm. Und das ist für mich die ganz große Stärke dieser Serie, mit der ich ansonsten so ein bisschen Probleme hatte. Ich habe nämlich 3 Folgen gesehen. Wir Journalisten haben 3 Folgen bekommen. Ich hatte nochmal nachgefragt, weil ich nach der 3. Folge auch ein sehr zwiespältiges Verhältnis hatte zu dem Ding. Ob dann nicht noch eine 4. Folge wenigstens zu kriegen wäre, das wurde mir gesagt, ja, ist bestimmt möglich, aber dann kam irgendwie nichts mehr. Weil ich finde, die 3 Folgen haben mich sehr unterschiedlich zurückgelassen. Die 1. Folge ist so ein bisschen so eine Einführung in die Figuren und dieses Setting, das ist okay. Das Plot wird aufgemacht mit dem mysteriösen neuen Arzt und dem verstorbenen Heiner Lauterbach. Dachte ich, okay, ja, ist vielleicht noch so ein bisschen so ein trojanisches Pferd, dass es dann irgendwie so hier angelegt wird und danach wird es ziemlich interessant. Und tatsächlich wies die 2. Folge für mich so ein bisschen drauf hin, weil da passieren echt lustige Sachen. Ich meine, wir bewegen uns ja auch so ein bisschen in so einem Fargo-Umfeld, ne? Also praktisch alles, was so mit dunklem Humor, trotzdem so ein bisschen ländlich, skurril. Das versuchen ja viele, seit der Film Fargo in der Welt ist von den Coen-Brüdern und dann später die Serie, die mit ähnlichen Mitteln arbeitet, versuchen ja viele, diese Referenz in dieser Hinsicht irgendwie zu erreichen. Meistens gelingt es nicht. Und in der 2. Folge hat es wirklich so ein bisschen was Fargo-haftes oder man könnte auch sagen, vielleicht Mord mit Aussicht in der 1. Staffel, als es noch gut war, in Dunkel.
Ja, ohne die glucksende Musik, die da immer so nervt, ne? Das ist halt, also so, ja. Das stimmt schon, das hat sowas von Mord mit Aussicht.
Und dann dachte ich, okay, da hatte ich Lust weiterzugucken und dann kam die 3. Folge und die fand ich plotmäßig so problematisch, weil da so viel passiert, ständig neue Wendungen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und wo ich dann dachte, was wollen die denn jetzt verdammt nochmal in den restlichen Folgen überhaupt noch erzählen? Und irgendwie schien mir es dann erzählerisch auf einmal so beliebig, dass ich dann doch nicht wusste, ob ich es noch weiter gucken will.
Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich es weiter gucken würde, aber ich finde so diese dunklen Geheimnisse, von denen wir gesprochen haben, die halt so gleichzeitig unter Schluss und offenkundig sind, die Leute anspringen, aber nicht ausgesprochen werden, die werden hier manchmal ganz klug verhandelt. Also so, es gibt so Begegnungen, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht zu viel verrät, weil es ist schon ganz am Anfang, so die ersten paar Minuten kann man theoretisch ja auch noch so ganz unbefleckt schauen und sieht diese Landarzt-Idylle, so von der man denkt, es kann wohl nicht angehen. Der Hajo, dieser alte Arzt, holt ein Baby auf einer Kreuzung aus dem von so einer Schwangeren auf die Welt, die einen Unfall hatte. Und dieses Baby liegt dann bei ihrem Arm, ist aber ganz offensichtlich mindestens 12 Wochen alt und blitzeblank und sowas, ne? Da weiß man immer nicht, ist das Ironie oder ist das schon so, dass das Brechen mit dieser Landarzt-Idylle sowas? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, diese Konstellationen werden gut gezeichnet, aber ich weiß auch nicht tatsächlich nicht, ob sie das so lange durchhalten, die weiterhin so gut zu zeichnen.
Und hast du die dritte Folge noch?
Die dritte, ich habe die drei gesehen, ja.
Fandst du nicht auch, dass sich der Plot selbst überholt, sodass man gar nicht mehr, dass es so ein bisschen auch die Spannung im Plot verloren geht?
Ich glaube, es will die Serie aber auch. Also die will sich selbst überholen. Ich glaube, dass das Tempo, das jetzt Fahrt aufgenommen hat, das wird sich weiter steigern. Also ich glaube, das ist das Prinzip dieser Serie, dass da wirklich alle, dass die Ersten fangen jetzt schon an durchzudrehen. Und es kommen halt irgendwelche verschütteten Traumata ans Licht, die Leute gleichzeitig dazu bringen, durchzudrehen, aber auf der anderen Seite auch dazu bringen, sich selber für zu verrückt zu halten oder von anderen für verrückt gehalten zu werden wegen dieser aufgebrochenen Traumata und deswegen das, was offensichtlich ist, nicht auf den Tisch packen und so. Das ist ein bisschen verworren, das ist auch schwer zu schildern, finde ich gerade. Aber ich finde, das ist, was ich meinte, die Charaktere sind so originell gezeichnet, dass ich denen durchaus die Chance gebe, dass sie das durchhalten. Also, dass sie nichts konstruieren müssen, dass diese Geschichte sich entwickeln darf. Und das ist, wenn das einigermaßen, wer hat das geschrieben?
Hast du das? Ja, das ist eben auch nochmal ein Punkt, den wir auf jeden Fall erwähnen müssen. Der Showrunner und der Autor ist Mark O. Seng. Das ist einer der Hauptautoren des internationalen deutschen Netflix-Mystery-Hits Dark. Oh, aber der hat zum Beispiel auch diese ja doch ziemlich gute und ambitionierte Mediensatire Lerchenberg fürs ZDF gemacht. Also eigentlich ein hochdekorierter und sehr interessanter Autor, der jetzt praktisch hier so ein bisschen, ja, als, ich habe es schon mal gesagt, so ein bisschen als trojanisches Pferd unterwegs ist mit seinem Stoff, weil man kann ja, so wie die Bilder kreiert sind und wie das losgeht mit dem smarten, gut aussehenden Landarzt, man kann das ja durchaus auch auf so einer Vorabend- oder Primetime-gefälligen Primetime-Serien-Ästhetik-Ebene sehen, ne? Das Stück.
Am Vorabend sehe ich es nicht. Dafür ist sie zu düster, glaube ich, für einen Vorabend.
Was so, dann, ne? Passiert, ist zu düster. Aber so wie das Ding eingeführt wird.
So wie das Ding eingeführt ist. Das soll ja auch, also ich meine, so haben sie es auch angekündigt, ne? Hier ist ein Landarzt-Dorf-Krimi, aber Obacht. So, ne? So bin ich vom SWR getriggert worden, als sie versucht haben, mir das zu verhökern. Und das ist genau der Punkt. Wirkt nach Landarzt, aber Obacht. So, das hat entwickelt verschiedene Ebenen, die man da nicht erwartet. Und manchmal haut es, glaube ich, ein bisschen zu offensichtlich, also ein bisschen zu wohlfeil auf dem Genre, dass den SWR, glaube ich, richtig viel Quote bringt. So, auf der anderen Seite so. Sie haben halt den Schwarzwald. Was ist zu machen? Aber der Schwarzwald, das heißt ja auch nicht umsonst so. Das ist eine dunkle Ecke teilweise. Weiß ich nicht. Also, ich finde, dass du jetzt nochmal erwähnst, dass er zum Beispiel Lerchenberg gemacht hat, so diese Binnenbespiegelung, diese selbstironischen Binnenbespiegelungen, sowas, das kann ja dieser Mark O. Seng offenbar. Und ich bin jetzt überhaupt kein Fan von Dark, aber weil das halt, das ist ja wirklich komplett humorfrei, da fehlt ja jedes Augenzwinkern, das ist ja genau das Problem aus meiner Perspektive.
Aber es ist hochkomplex konstruiert.
Aber hochkomplex konstruiert und sowas, und wenn er dann halt seine humoristische Ader mit dieser Fähigkeit, komplex zu konstruieren, wenn er das so in Einklang bringt, dass es ein bisschen das Niveau hält von den ersten drei Folgen, könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest akzeptable Unterhaltung ist.
Ja, also ich bin wirklich mal gespannt. Wahrscheinlich war ich selbst so ein bisschen, habe ich mir was anderes erhofft, weil wir haben ja da diese tolle Polizistinnenfigur und dann diesen etwas, ja, ich finde ihn ja etwas flach, diesen Landarzt, den August Wittgenstein da spielt. Ich finde, es gibt eine große Diskrepanz in der darstellerischen Tiefe von Lou Strenger und August Wittgenstein.
August Wittgenstein ist auch echt kein besonders, also no offense, aber so, da ist nicht die hellste Leuchte im Schauspieler.
Er chargiert so ein bisschen, finde ich. Ne? Er spielt diesen etwas schwierigen Charakter, der wohl der natürlich auch schwer zu spielen ist, weil er so ein bisschen unglaubwürdig ist, der ganze Charakter. Einerseits ist er sensibel und nett und auf der anderen Seite ist er vielleicht ein kaltblütiger Killer. Und das sind schon allein zwei Sachen, die ganz, ganz schwer in Einklang zu bringen sind. Ja. Aber ich fand das, weil das ja zwei Hauptfiguren sind der Serie, die Diskrepanz unglaublich groß. Und ich glaube, wenn die Wittgenstein-Figur komplexer oder wenn die mich mehr abgeholt hätte, dann hätte mich die ganze Serie auch noch ein bisschen mehr abgeholt. Und ich habe, glaube ich, gehofft auf so ein bisschen Suspicion, also auf diesen Alfred Hitchcock Klassiker, dass man praktisch, was könnte es wirklich sein, dass er mich ermorden will oder ein Mörder ist. Dass Batsch mit diesem Spannung, mit diesem klassischen Hitchcock-Suspense-Ding länger gearbeitet wird in der Serie. Und das ist nicht so gekommen, wie ich mir sage.
Um nicht zu viel zu verraten.
Genau, machen wir an dieser Stelle Schluss. Wir haben ein etwas gespaltenes Verhältnis zu Höllgrund. Wohlgemerkt, aber auch, wir haben nur 3 Folgen gesehen und wir sind sehr gespannt, was 5 weitere Folgen in dieser Serie noch bringen. Schaut mal rein, vielleicht ist das ja was
also
für euch.
Aufrichtig gespannt. So, ich möchte wirklich, also ich werde mir das noch weiter angucken, also weil ich das einfach wissen möchte, ob deutsche Comedy dieses Niveau oder ein Niveau hält, das es selten erreicht. So, das wäre mal wirklich interessant zu wissen. Aber
Wahnsinn. Jans Freitag guckt Höllgrund weiter, wird aber bei Herr der Ringe aussteigen.
Ja.
Unglaublich. Ja, damit kommen wir zu unseren Screenshots. Und was ist denn dein negativer Screenshot?
Du hast das letztes Mal ja auch gemacht. Letztes Mal hast du, glaube ich, auch 2 positive Screenshots genommen, oder?
Ist nicht verboten,
so? Nein, ist nicht verboten so. Eigentlich wollte ich, aber es gibt immer was zum Hassen. Aber weil wir auch lange diskutiert haben über die Zusammensetzung unserer drei Formate, die wir, oder was ist lange diskutiert? Wir haben darüber diskutiert, über die Formatauswahl.
Ich habe dir Hacks so ein bisschen verschrieben
diesmal. Genau, du hast mir Hacks verschrieben, sowas. Ich hätte dafür gerne 2 andere Folgen genommen. Es ging aber auch ein bisschen um die Mischung, was Deutsches, was Lustiges, was Wuchtiges. So, und ich habe, weiß ich gar nicht, welche ich da als Erste nehme. Ich nehme als Erstes positiv The Serpent Queen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Gelesen und glaube einen Trailer gesehen, ansonsten weiß ich nichts drüber.
Eine 10-teilige Historienserie auf Stars Play. Hat mir auch schon drüber geredet, dass sie wahrscheinlich niemand guckt, aber egal.
Da komme ich doch immer mit meinen 1,99 Zubuch bei Amazon. Starplay müssen wir jetzt echt mal was zahlen, das geht nicht so weiter.
Ja, die müssen uns was zahlen, oder? Ja,
natürlich.
Ja, wir machen krasse Werbung für die, obwohl es zum Amazon-Konzern gehört und
es wird nur da abgespielt.
Wird nur da abgespielt, egal, aber so die verdienen damit, das ist schlimm genug. Also, egal, das ist die nächste historische Fiktion aus dem Hause Medici, spielt also so im frühen, mittleren 16. Jahrhundert und skizziert aber eine Frau, die wahrscheinlich nicht alle kennen, die heißt Katharina di Medici und war eine der einflussreichsten Frauen, wenn nicht sogar Menschen ihres Zeitalters. Und diese Serie von einem Showrunner namens Justin Haith, der unter anderem Bohemian Rhapsody gemacht hat, zeichnet diese Katharina di Medici als das, was der Titel schon darstellt, The Serpent Queen, also die Schlangenkönigin, als eine, die sich in einer Männergesellschaft von den Männern das Intrigieren abschaut und das Männernetzwerken und das Böse sein und das Macht erringen wollen um jeden Preis. Und ich habe davon, weil ich auch darüber geschrieben habe, 4 Folgen gesehen und ich bin davon nicht losgekommen, weil diese Figur, sowohl in Jung als auch in Alt gespielt von Samantha Morton und in Jung von Liv Hill, die ich beide jetzt vorher nicht kannte, ist eine so unfassbar geile Figur in jeder Hinsicht, in ihrer Brüchigkeit, in ihrer Machtdominanz, in ihrem Versuch, sich zu behaupten, in ihrem Empowerment, in ihrer Funktion als unterdrücktes Waisenkind, das aufsteigt und so weiter. Wenn ihr einen zufälligen 1,99 für Starsplay.
Nur 1,99 übrig habt.
Nur 1,99. Wenn ihr da irgendwie mal rankommt, oder vielleicht gibt's ja eine DVD-Box für 38,95, schaut euch das an. Das ist im Bereich des Storytainments, ist das ohne Scheiß mit das Beste, was ich jemals gesehen habe.
Eine Frage dazu, weil ich es nicht gesehen habe, wie gesagt, sind das eher so kammerspielartige Dialogszenen oder gibt's da auch viel große Bilder?
Große Bilder, kleine Bilder, viel im Keller, im Verlies in der Kemenate, viel auf großen Originalkulissen französischer und italienischer Schlösser und so weiter. Das Riesenbrett. Ich frage mich tatsächlich, wie es sein kann, dass dieses Ding auf so einem kleinen Sender läuft, weil es ist nebenbei auch noch teilweise richtig gut besetzt und es hat, es orientiert sich stark an der Realität, so, also mindestens 85% aller Charaktere sind verbrieft. Mhm. Und von den, die nicht verbrieft sind, sind einige völlig irreal, so ein bisschen Bridgerton-artig, so mit so einer POC-Kammerzofe, die da zu einer wichtigen Ratgeberin der Königin aufsteigt und so weiter und so fort. Alles manchmal radikal drüber, aber alles trotzdem auch grounded zu guten Dialogfernsehen. Also mein Tipp des Jahrtausends.
Also bei Starzplay laufen nicht nur Low-Budget-Serien. Ne? Also wir hatten Tokyo Vice, das war, glaube ich, auch, ist ja auch bestimmt nicht billig gewesen. Also in Amerika stecken da schon auch Budgets hinter der Starzplay-Produktion. Ja, kommen wir zu meinem negativen Screenshot.
Endlich.
Und da muss man fast noch ein bisschen drauf warten, wenn man sich das angucken will, weil es geht um zwei Krimis mal wieder, zwei deutsche Krimis. Ich hatte ja vor zwei Wochen so ein bisschen über Leander Lost, das war da ein spontaner Lacher, der neue Portugal-Krimi der ARD, mich da problematisch mit auseinandergesetzt. Und jetzt muss ich mal, weil ich jetzt mittlerweile 6 Filme davon gesehen habe, ein bisschen auf den Irland-Krimi mit Desiree Nosbusch eingehen. Da gibt es nämlich wieder 2 neue Folgen, gibt es ja jedes Jahr 2 neue Filme. Der erste am Donnerstag, 29.09., ist also noch ein bisschen hin, heißt Familienband, und eine Woche später der etwas bessere Film Preis des Schweigens. Das ist, wer das noch nicht gesehen hat, und es tut mir so ein bisschen leid, das zu sagen, weil ich finde Desiree Nosbusch, die ich in den letzten Jahren 3 oder 4 Mal interviewt habe, und also eine der nettesten, sympathischsten und auch durchaus ergiebigsten Interviewpartnerinnen kennengelernt habe. Und wir wissen ja auch von Bad Banks zum Beispiel, dass sie auch gut spielen kann. Das ist so ein bisschen ein Sonderformat innerhalb dieser ARD-Krimis, die an exotischen, schönen Orten in Europa spielen. Weil der Irland-Krimi, falls ihr das noch nicht gesehen habt, spielt in Galway, an der Westküste von Irland. Und das ist nicht etwa so satte Wiesen, schöne Dudelmusik und idyllische Menschen und Landschaften, sondern es ist sehr dunkel. Ich glaube, das Wetter ist da immer schlecht, und diese Hauptfigur, die Nosbusch spielt, diese Catherine Blake, diese Polizeipsychologin, ist also ein unglaublich dunkler Charakter. Die ist Alkoholikerin, ihr Mann wurde vor einigen Jahren ermordet, sie lebt alleine. Also es ist sehr, sehr, sehr dunkel, und die Fälle, die sie zu bearbeiten hat, sind auch sehr, sehr dunkel. Und das ist eigentlich nicht das, denke ich mal, was man sich auf diesem Sendeplatz erhofft. Da geht es ja auch immer so ein bisschen darum, ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen Schönheit zu erfahren. Das muss man sich hier richtig erarbeiten. Und dadurch, dass es ja trotzdem wieder dieses Mix-Genre ist aus Deutsche spielen Iren und teilweise sind da noch Iren dabei, die irgendwie synchronisiert werden, kann man halt nicht diese knallharte Authentizität kriegen, die man sich eigentlich erhoffen würde, wenn es vielleicht tatsächlich ein irisches Format ist. Also es ist immer wieder das gleiche Argument, warum man mit solchen Filmen oder warum ich damit Probleme habe. Und dazu kommt eben noch, dass die Drehbücher ambitioniert sind, aber unterm Strich dann auch oft nicht so richtig toll, dass man darüber hinwegsehen kann, über diesen Mangel an Authentizität. Also ich finde, der Irland-Krimi ist eines der depressivsten Formate, was in der Primetime, in der deutschen Primetime stattfindet. Es ist nicht richtig schlecht, aber man muss es aushalten können, und letztendlich ist es dann doch in diesem ganzen Mix der Gewerke zu belanglos, als dass man sich das wirklich angucken will. Also ich quäle mich da immer sehr. Ich habe alle 6 Filme gesehen. Und weil ich alle besprochen habe. Und das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, muss ich sagen. Und die Quoten sind auch, die sind ja immer meistens ziemlich toll für diese Europa-Krimis. Die liegen hier auch nur so zwischen 3,9 und 5,7, ist schon ganz gut. Aber das war dann auch der Top-Wert für die 4 Filme, die jetzt schon gelaufen sind. Also ich glaube, da ist der Kommissar Dupin in der Bretagne oder Barcelona oder auch meinetwegen Portugal, die sind da irgendwie, oder Bozen-Krimi, die sind da irgendwie durchaus leichter kompatibel mit dem Geschmack des Publikums. Das ist mein Kommentar zum ARD-Irland-Krimi.
Klang aber jetzt auch nicht richtig negativ. Also es war so eher so zwiegespalten, ne? Du hast
zwiegespalten, ja nicht abgeraten davon. Aber in dem Sinne, dass ich davon trotzdem davon abraten muss, aus persönlichen Gründen.
Ich muss davon abraten.
Weil es einfach keinen Spaß macht.
Ja. Okay, ist aber, also ich habe nur die erste Folge damals gesehen und habe damals, glaube ich, auch mit Desiree Nosbusch gesprochen, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und ich fand, ich also bin eh von vornherein negativ geprägt.
Das ist nicht unser Genre. Ne? Das
ist einfach nicht unser Genre, diese komischen Reiseformate, auch wenn das hier keine Reiseoptik ist.
Reise mit Arche. So. Dein zweiter Tipp.
Mein zweiter Tipp diesmal ist, schon wieder positiv verrückt, heißt Irma Webb. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Es ist eine HBO-Serie, die kommenden Dienstag achtteilig bei Sky und Wow startet. Mhm. Und vielleicht klingelt es bei Leuten, die Kinofans sind, schon so ein bisschen. Das ist ein Film, der lief schon mal 1996. Also gab es schon mal als Film von einem französischen Showrunner, also Drehbuchautor, Regie und Produzent namens Olivier Assayas.
Ah, den kenne ich. Toller Filmemacher.
Toller Filmemacher, hat irrsinnig wichtige Sachen gemacht, also so Arthouse-Sachen gemacht. Ist wirklich ist also einer der dicken Boote des französischen Films. Und der hat jetzt seinen Film sozusagen selber als Remake zur Serie aufgepimpt. Und der ist um das Remake eines Stummfilmklassikers namens Les Vampires, den es wirklich gegeben hat, aus dem Jahr 1916 geht, der neu aufgelegt werden soll. Und der Film, sowohl der Film als auch die Serie, begleitet die Hauptdarstellerin namens Mira dabei, wie sie aus den USA in die USA nach Frankreich fährt und das Remake dieses Films machen soll, nämlich die Hauptfigur einer Gangster-Bossin, sagt man Bossin? Eines weiblichen Gangster-Bosses. Im Jahr 1916 natürlich was ganz, ganz Neues, mittlerweile ja schon ein bisschen verbreiteter. Und diese Serie ist sozusagen ein Film im Film im Film. Also es wird das Drehen eines Filmes über einen Film filmisch dargestellt. Und es ist so dieses Matrioschka-Prinzip sozusagen. Es hat, glaube ich, auch ein eigenes Genre. Und es ist richtig toll. Das ist mit, wie heißt sie, Alicia Vikander, diese schwedische Schauspielerin.
Die spielt diese Hauptfigur?
Die spielt die Hauptfigur. Und es ist so ein krasser Film, weil der ist halt auch, wo ich vorhin über Noah Baumbach gesprochen habe, es ist so ein Film, der ein bisschen so means nothing goes nowhere. So, die Dialoge flattern so im Raum herum, alle reden so, als wenn sie kein Skript hätten. Und dann wird aber gleichzeitig immer der schwarz-weiße Originalfilm da reingeschnitten. Dann die Dreharbeiten, also die sozusagen der fertige Film, wird dann gegen diesen Schwarz-Weiß-Film geschnitten und das wird wiederum gegen die Dreharbeiten dieses Remakes geschnitten. Also drei Ebenen, so ein Multilayer-Ding, das ständig durcheinander gerät. Und dann die Geschichte ist, dass diese Mira so anfängt, so mit dieser Figur zu verschmelzen und irgendwann vergisst, wer sie wirklich ist. Und sie wird zu dieser Meisterdiebin, die durch die Serie Strom hat und so weiter. Und das ist so ein expressionistisch, hyperrealistischer so Genre-Clash, den der Assayas da hinlegt, dass ich richtig geflasht war davon. Also wer Sky hat, kann ich nur empfehlen. Guckt euch das mal an. Irma Webb, ab Dienstag, 8 Teile, kann man sich so reinsaugen, obwohl es 60-minütige Folgen sind.
Ja, ist mir tatsächlich durch die Lappen gegangen, obwohl ich Assayas also auch für einen ganz, ganz tollen, der hat auch so, glaube ich, zweimal mindestens die Goldene Palme in Cannes gewonnen.
Ja, ich glaube,
ich aber wir sind ja auch Filme dazu da. Ich habe von ihm gesehen, großartige Autorenfilme.
Ja, guck mal, wir sollen uns hier auch gegenseitig ein bisschen befruchten. Genau. Ne? Also nicht nur die Leute, die hier womöglich von uns Tipps bekommen, aber das ist wirklich, finde ich richtig geil.
Werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Dann mache ich mal den Abbinder.
Binde mal ab.
Zwar auch noch mal was Deutsches, ein positiver Screenshot. Und das ist der von mir ja immer seit 12 Jahren begleitete Moreau-Tatort mit Ulrich Tukur. Da läuft nämlich wieder einer, wie gesagt, es gibt ja immer nur einen pro Jahr am Sonntag nach Tagen, am 25.09. Heißt Moreau und das Gesetz des Karma. Und ja, jeder, der schon mal so einen Tatort mit Moreau gesehen hat, weiß ja, die sind mit am weitesten weg von dem klassischen Krimi-Format im deutschen Fernsehen, wie man nur sein kann. Und das ist ja auch immer so ein, das sind ja meistens so Zitat-Tatorte. Also es geht immer so ein bisschen darum, der Tukur mischt ja da immer auch entscheidend mit bei den Stoffen, auch wenn er sie nicht schreibt. Da werden ja immer so Referenzwelten aufgemacht. Also man, das ist eine Hommage an irgendein Filmgenre oder oft auch an bestimmten Film. Und da fragt man sich ja immer schon vorher, in welche Welt treten Moreau und Tukur in diesem Film ein? Ja, ich würde mal sagen, dieses Mal treten sie in die Welt der Hotelfilme ein. Und auch ein bisschen in ein Genre, in ein französisches Genre, Krimi-Genre, Psychokrimi-Genre. Mich hat er zum Beispiel sehr an einen meiner Lieblingsfilme erinnert. Ich weiß nicht, kennst du den Klassiker Das Auge von 1983 mit
Helikopter
von Claude Miller? Von mit Michel Serrault als Detektiv,
ach so,
und Isabelle okay. Adjani als ja. Killerin,
ja.
die er verfolgt, aber zu der er so eine komische väterliche Beziehung
ja, hat. Ja, ich glaube,
je länger es geht, desto unklarer ja. wird, was die für eine. Und da so eine ähnliche Geschichte wird hier erzählt. Also es geht um den Moreau und irgendwelche Schatten aus der Vergangenheit. Ein Vorleben, er lernt eine junge Frau kennen an der Hotelbar und scheint so ein bisschen mit der zu flirten. Die junge Frau wird gespielt von der großartigen Anna Unterberger, eine österreichische Schauspielerin, die mir schon sehr, sehr oft positiv aufgefallen ist. Und er liegt aber am nächsten Tag mit K.O.-Tropfen betäubt in seinem Hotelzimmer, ist offensichtlich ausgeraubt worden von der jungen Frau und gleichzeitig ist ein anderer Mensch in diesem Hotel in der Nacht ermordet worden. Und ja, viel spielt in diesem Hotel und es geht sehr stark um diese Beziehung zwischen der verschwundenen jungen Frau und der Vergangenheit und dem Moreau und seiner Vergangenheit. Ich finde den mal wieder ganz toll. Lars Hubrich hat das Drehbuch geschrieben und kann den für Moreau-Fans nur sehr wärmstens empfehlen, auch diesen in diese Welt wieder einzutreten.
Ja, alleine weil du gerade das Wort Zitatort erfunden hast, finde ich das sehenswert.
Zitatort, habe ich gesagt?
Du hast Zitate-Tatort gesagt, aber wir machen daraus jetzt mal Zitatort und das finde ich...
Der Moreau ist immer ein Zitatort.
Ja, ja, genau. Man hat, heute war in der Süddeutschen Geschichte darüber, dass, wie heißt der, Harald Perksen? Nee, Bernhard Perksen, das war so ein Glossar seiner verrückten Begrifflichkeiten, die er ständig bei jedem Skandal, der irgendwie aufpoppt, findet er sofort einen Medien-, Wirtschafts- oder Politik wissenschaftlichen Begriff dafür und du hast jetzt heute das Wort Zitatort erfunden, das finde ich toll.
Ja, prima. Wenn wir damit rausgehen aus der heutigen Show, soll das so sein. Dann, Jan, vielen Dank. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder, dann wahrscheinlich ohne eine Milliarde Budget Fantasy-Serie.
So nur Arthouse und Nischenkino.
Mal gucken. Ich habe schon so ein, zwei Ideen, aber darüber unterhalten
wir uns dann in der nächsten Woche. Darüber sprechen wir später.
Und ich werde dir nichts, du kannst mir ja auch mal was verschreiben für die nächste
Episode.
Ne? Okay. Alles klar. Macht's gut da draußen. Schreibt uns gerne eine Mail oder noch lieber eine Bewertung auf eurer Abspielstation, weil das hilft uns weiter, hier noch ein paar neue Hörerinnen und Hörer zu kriegen. Ansonsten hat's Spaß gemacht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssle.
Ciao.
Auch eine noch. Der Fernsehpodcast.